Da war schon eine Menge drin an diesem Fußballsonntag hier live auf Sky. Und ich würde vorschlagen, wir verlängern Ihnen den Abend noch ein wenig mit einem interessanten Talk, der in Kürze stattfindet. Freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind heute bei Talk und Tore im Zuge dieses 21. Bundesliga-Spieltags, der uns schon so viel Drama, so viel Spannung geboten hat. Und man kann Ihnen jetzt schon versichern, auch am 22. Spieltag wird noch einiges an Spannung folgen. Umso mehr freut es mich, dass wir das Ganze heute auch einschätzen werden mit zwei sehr spannenden Persönlichkeiten, wie ich finde. Und damit komme ich auch schon zur Begrüßung heute Abend. Zum anderen zu Gast heute der neue Sportvorstand der Austria, Thomas Zorn, direkt aus dem Stadion zu uns gekommen. Freut mich sehr, dass Sie es geschafft haben.
Vielen Dank.
Sie haben mir gesagt, Sie hätten auch gerne mit der Mannschaft gefeiert.
Ja, tatsächlich. Ja, die Stimmung war gut und musste aber los. Der Fahrweg ist doch ein bisschen länger. Deswegen musste ich ja direkt aus dem Stadion Richtung Studio.
Aber ich hoffe, die Stimmung bei uns im Studio ist auch gut.
Sensationell.
Schön, dass Sie jedenfalls da sind. Und zum anderen ein profunder Kenner der Fußballszene, absoluter Fachmann. Immer mit einem guten Überblick ausgestattet von der österreichischen Bundesliga. Dominik Thalhammer, freut mich sehr.
Freut mich auch. Schönen guten Abend.
Ja, die letzte Trainerstation, Dominik, die liegt da schon ein wenig zurück bei Ihnen. 2,5 Jahre in Belgien. Jetzt werden die meisten Zuseherinnen und Zuseher vielleicht nicht wissen, was Sie aktuell machen. Vielleicht können Sie uns mal ins rechte Licht führen.
Ja, ich glaube, für mich war es einfach eine interessante Zeit, sich vielleicht auch einmal andere Gedanken zu machen durch die Erfahrungen, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Und für mich ist es einfach so, was ich so aus meiner Zeit gelernt habe, steht das Tagesgeschäft im Fußball so in dem Vordergrund, dass es für mich darum geht, wie man Vereine mit einer mittel- und langfristigen Strategie voranbringen kann und so, dass man auch mittel- und langfristig den Erfolg sichern kann, dass man einen entsprechenden Return on Invest hat, vielleicht durch bessere Spielerentwicklung und Talententwicklung im Verein. Und das ist das Thema, an dem ich mich in den letzten Monaten und Jahren orientiert habe.
Ja, ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Haben ja auch Ihre eigene Agentur mittlerweile und das könnt ihr mir vorstellen, ist ganz schön viel Arbeit. Alter, gut gefühlt.
Ja, klar. Also es ist halt anders als das Trainergeschäft. In Belgien war ich 2 Jahre weg von der Familie.
Ja.
Und jetzt ist es auch schon ein bisschen familienfreundlicher, weil man halt immer wieder zur Familie zurückkommen kann. Aber sehr viel mitbekommt, wenn man sich aktuell auch so in den skandinavischen Ländern bewegt, was dort einfach alles passiert an Entwicklung und Offenheit und wie man dort versucht, auch über den Tellerrand zu schauen. Könnte auch Beispiel geben, vielleicht für uns sein etwas.
Ja, und langfristige Planung, das ist ja dann auch ein gutes Match heute mit Thomas Zorn.
Ja, definitiv. Ja.
Sie wollen ja bei der Austria auch einiges bewegen, kann ich mir vorstellen. Darüber werden wir natürlich heute sprechen, so wie über viele andere Themen. Und Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sind natürlich auch gerne beraten, mitzuagieren, bei unserer heutigen Sendung Fragen zu stellen. Wir werden natürlich die ein oder andere wieder aufgreifen, einbauen in unsere heutige Sendung, dann mit Sicherheit auch beantworten. Also schalten Sie sich ein über unsere Social-Media-Kanäle und wir werden alsbaldigst darauf eingehen. Dominik, mich würde noch interessieren, Sie haben gesagt, Sie sind jetzt schon ein bisschen weg vom Trainergeschäft. Trotzdem noch ein Thema für Sie, theoretisch, wenn jemand anklopft, wenn ein interessantes Angebot kommt?
Grundsätzlich, glaube ich, sollte man nie die Türen zuschlagen. aber grundsätzlich gilt schon das, was ich vorher gesagt habe, dass mich diese strategische Arbeit einfach sehr interessiert und, glaube ich, auch ein bisschen so auch eine meiner Stärken ist. Und deswegen würde ich da schon sehr gerne in dem Bereich bleiben,
ja. Ja, bei Ihnen sind die Aufgaben auch relativ klar mittlerweile wieder. Thomas Zorn, Sportvorstand bei der Wiener Austria seit circa 5 Wochen. Wie haben Sie sich eingelebt in Wien?
Ja, sehr gut, sehr gut. Im Verein vor allen Dingen. Ich wurde sehr gut empfangen auf der Geschäftsstelle, habe viele Gespräche geführt, viele Leute inhaltlich abgeholt, geschaut, wo steht der Verein inhaltlich da, auch in Arbeit, was wurde schon getan. Es gibt ja eine feste Strategie, eine Sportausrichtung, wie wir arbeiten wollen bei der Austria. Und ja, da muss man natürlich schauen, was wurde schon getan, wo ist aber noch Handlungsbedarf, was muss man verbessern. Und ja, wir haben auf jeden Fall den Fokus darauf gelegt, dass wir auch Jugendspieler entwickeln müssen. Ja, aber das muss natürlich in der Balance zu routinierten Spielern passieren, damit man nämlich trotzdem noch, wie jetzt glücklicher gelungen in der Meisterschaftsrunde, dann weiter um auch Titel und Erfolge spielen kann.
Ja, wir sehen ein paar Impressionen von den ersten Tagen, ersten Wochen, unter anderem in der Mitte. Können wir vielleicht gleich mal aufgreifen, ja. Ein Bild aus der Kabine, das war nach dem Derby-Sieg. Sie haben da schon auf Instagram recht Gas gegeben, sich für die violette Farbe bekannt. Ist das für Sie normal, da auch in der Kabine dann einmal mitzufeiern? Werden wir das öfter sehen bei Ihnen, wenn es passt?
Ich bin grundsätzlich nah an der Mannschaft dran, weil ich muss die Trainer beurteilen, ich möchte die Spieler beurteilen können und dann muss ich wissen, welchen Input gibt es vom Trainerteam an die Spieler, aber auch wie nehmen die Spieler das auf. Und das Bild in der Mitte ist entstanden nach unserem Heimsieg gegen Rapid. Und tatsächlich wollte ich gar nicht mit aufs Foto, aber Michi Wagner und ich wurden dann aufs Foto gerufen, deswegen stehe ich so zentral da, ja, weil ich im Nachhinein dazugekommen bin und da kein Platz mehr war in den letzten Reihen, aber ja, es ist trotzdem ein schönes Foto geworden. Und,
wir glauben Ihnen das jetzt einfach mal.
Das ist so.
Wir haben schon zuvor auch ein bisschen geplaudert vor der Sendung, hinter den Kulissen. Wien haben Sie noch nicht wirklich wahrnehmen können. Was sind denn so die ersten Ziele, die Sie in Wien abklappern wollen? Ein bisschen was werden Sie schon gehört haben von der Stadt.
Ja, vorwiegend habe ich ja die Stadt gehört, definitiv, gesehen wenig, weil ich bin ziemlich früh auf der Geschäftsstelle und bleibe da ja, ziemlich lang im Büro oder außerhalb des Büros lege ich mir auch Termine, wo ich Gespräche führen kann mit dem Team bei uns, mit den Mitarbeitern, aber auch drumherum, mit Spielern, mit Beratern. Meine Ziele sind erstmal wirklich auf die Austria fokussiert und nicht auf Sightseeing. Aber ich glaube, dass es sich irgendwann mal dazu, dass es doch ergeben wird, dass ich auch mal Wien kennenlerne.
Dominik, Sie als gebürtiger Wiener könnten ja schon Thomas heute ein paar Tipps geben, ein paar Geheimtipps.
Ja, ich bin in Wien aufgewachsen, aber seit 20 Jahren in Linz. Und vor 20 Jahren hätte ich ihm schon einige Tipps bezüglich Hotspots, Nightlife und Bars und Restaurants geben können. Aber ich glaube, da bin ich jetzt nicht mehr der beste Ansprechpartner.
Okay, na, dann vielleicht finden wir noch jemanden für Thomas Zahn. Dann werden wir langsam sportlich, meine Herren, würde ich vorschlagen. Hat er heute einen super Spieltag gegeben mit sehr viel Spannung, mit sehr viel Bewegung auch in der Tabelle. Also denke, da war einiges drinnen für den Fußballfan heute in der österreichischen Bundesliga. Vielleicht um auf das Spiel Ihrer Mannschaft zu kommen, Thomas Zahn. 2:2 gegen den LASK, der in den letzten Wochen, Monaten sehr stark performt hat. Wie ist dieses Ergebnis für Sie einzuschätzen? Oder steht heute sowieso über allem die Qualifikation für die Meistergruppe?
Die Qualifikation war definitiv ein wichtiger Bestandteil heute, aber das Spiel an sich fand ich ausgeglichen. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Ich fand, wir haben gute Kontrolle gehabt bis zum Gegentor. Dann ist es natürlich ein bisschen Unsicherheit reingekommen und da hat LASK ein bisschen Überhand gewonnen. Was aber sensationell ist, wie wir aus der Kabine gekommen sind, mit einer guten Intensität und mit einem guten, sag ich mal, Druck, den nötigen Druck, um gleich das 1-1 zu machen. Und dann über die zweite Hälfte hinaus, finde ich, haben einen guten Ball gespielt.
Ja, Sie haben die Gegentore angesprochen. Schauen wir vielleicht mal aufs erste Gegentor, das 0:1 gefallen durch Moses Usor. Da gibt es ja eine sehr interessante Szene in der Entstehung. Dominik, wir haben ja schon die gesamte Konferenz heute gemeinsam geschaut, haben natürlich auch schon sehr viel über diese Szene diskutiert. Daher gleich mal die Frage an Thomas Zorn. Dieser Zweikampf für Sie natürlich zum einen mal grenzwertig, auf der anderen Seite interessant, dass sich das Schiedsrichterteam angesehen hat und dann trotzdem bei der Entscheidung Tor geblieben sind. Kann man das so stehen lassen?
Ja, ich finde es ungewöhnlich. Wenn man schon zum VAR geht, dann muss es Anhaltspunkte dafür geben, warum man das macht. Also für mich hätte man das pfeifen können. Jetzt wurde es nicht gepfiffen. Am Ende des Tages ist es 2:2 für uns ausgegangen. Wir haben das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis, das Minimalergebnis, sage ich mal, erzielt, dass wir uns qualifiziert haben für die Meisterschaftsgruppe. Ja, aber so wie ich verstanden habe, wurde auf Pressschlag entschieden dann, auf Pressball, Pressball entschieden. Der VAR hat es anders gesehen. Es liegt nicht in unseren Händen.
Das stimmt, Dominik. Getroffen hat er nicht richtig, jetzt kann man das auf der einen Seite so stehen lassen. Thomas Silberberger hat auch bei uns im Studio gesagt, kann man dann theoretisch auch das Tor so geben. Auf der anderen Seite, wir haben gesprochen, der Versuch alleine zählt ja schon und Blahovic wird ja dadurch auch in einer gewissen Art und Weise irritiert, kann den Zweikampf, den Ball nicht so spielen, wie er möchte. Also ist es ja eine Unmittelbarkeit des Treffers eigentlich.
Ja, Sie sagen es richtig. Also es muss kein Treffer sein und der Versuch reicht schon. Und aus meiner Sicht war es ein klares Foulspiel. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass dann Blahovic eigentlich für diesen Stangelpass nicht mehr rechtzeitig den 5-Meter-Raum kontrollieren kann, also weil er ins Straucheln kommt. Und aus meiner Sicht eine klare Fehlentscheidung.
Ja. Trotzdem 1:0 für den LASK. Aber Sie haben es angesprochen, Austria ist ja sehr stark zurückgekommen in dieses Spiel. Und dann war es die Minute von Alexander Dragovic nach der Halbzeit, die zum 1:1 geführt hat. Sein erstes Tor seit seiner Rückkehr in die Admiral-Bundesliga. Ein emotionaler Treffer. Wir haben es gesehen auch beim Jubel. Also das Tor hat ihm schon sehr viel bedeutet.
Ja, definitiv. Also Drago macht das überragend. Er geht in jede Aktion rein, er geht in diesen Ball rein. Man sieht, wie wichtig das war, dass er auch direkt ein Zeichen setzen wollte in der zweiten Hälfte, in der zweiten Spielhälfte und kam motiviert aus der Kabine raus. Aber Dragovic ist ein Spieler, der bringt Intensität und Motivation über das ganze Spiel, jedes Spiel. Ja, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft.
Ja, und Dominik, dann haben wir noch das 2:1 gesehen von Christoph Lang nach Pass vom überragenden Moses Usor wieder. Für Sie als ehemaliger LASK-Trainer ein wunderschönes Tor, kann man sagen, auch in der Entstehung generell.
Ja, wunderschön gespielt und der Ball in den Rücken der Abwehr, fantastisch, mit Effet, großartig gespielt und super Tor.
Zu diesem Zeitpunkt muss man auch sagen, durchaus verdient für den LASK.
Ja, also ich denke, dass beide Mannschaften ihre Auf und Abs in diesem Spiel hatten. Okay. Ich denke aber auch, dass es auch von der Ausgangslage beide Mannschaften so im 3-4-3, Neutralisierung, viele Duelle, 1-gegen-1-Situationen schon noch ein logisches Ergebnis am Ende war.
Ja, super Vorgeschmack auch schon auf die Meistergruppe.
Absolut.
Ja, und dann noch das Ausgleichstor für die Austria, das 2-2, das dann eben auch, wie es Dominik Thalhammer angesprochen hat, durchaus verdient war. Aufgrund der starken zweiten Hälfte, gefallen durch Johannes Eggestein nach einem Elfmeter, der in der Entstehung ein strafbares Handspiel quasi geboten hat durch Keber Sissé. Ich glaube, das ist unstrittig, weil da wäre schon Eggestein in der ersten Szene zum Ball gekommen. Und dann, Thomas Zahn, muss man sagen, sieht man, wie viel Selbstvertrauen nicht nur die Austria, sondern auch insbesondere Johannes Eggestein derzeit hat.
Ja, unfassbar. Der ist für uns auch im Offensiv und im Sturm unverzichtbar. Der macht die Bälle fest, der ist ein kreativer Spieler, der kann die Linien dann überspielen. Und man sieht, wie er hingeht, wie er den Treffer ausführt. Das ist schon klasse.
Dominik, ein ehemaliger Schützling von Ihnen. Sie haben da lobende Worte vorhin gefunden.
Ja, weil er, abgesehen davon, wie er spielt und wie er das Spiel interpretiert, einfach eine tolle Persönlichkeit ist und vielleicht nicht immer der lauteste in der Kabine ist, aber das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und ich schätze ihn sehr, also ein sehr intelligenter Spieler am Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Und Austria ein richtig guter Griff, finde ich.
Ja, und der LASK einmal mehr nicht verloren. Gute Reaktion auch nach dem 1-5 vergangene Woche gegen Salzburg. Wie haben Sie diese Mannschaft generell in den letzten Wochen, Monaten gesehen unter Didi Küpa? War das in dieser Form zu erwarten nach dem Saisonstart?
Naja, ich glaube, man muss ein bisschen so den Verein unterscheiden vom Trainer. Der Verein, der schon einen Slalomkurs in den letzten Jahren extrem gefahren ist. Mhm. Und dann der Trainer, der scheinbar richtig gut zu dieser Mannschaft passt. Ja, ich schätze den Didi Kübauer sehr, weil er einfach ein Trainertyp ist, der halt anders ist als die anderen, der andere Interviews gibt als die anderen, der erfahren ist und sehr viel Intuition, Bauchgefühl und Erfahrung einfach hat. Und das ist für mich auch sehr, sehr gut, dass es auch diese Art von Trainern noch im heutigen Fußball gibt, weil auch sehr, sehr viele junge Trainer nachkommen. Und ich glaube auch, dass diese erfahrenen, routinierten Trainer auch sehr, sehr wichtig sind wichtig sein können für Teams und Vereine.
Bei der Austria, Thomas Zorn, sagt man, in dieser Saison ist die Sachlage jene, dass es sich gegen größere Mannschaften vermeintlich ein bisschen leichter tut, als wenn sie tiefstehende Gegner bespielen muss. Hat das Spiel das heute wieder mal auch irgendwo bestätigt?
Ja, definitiv. Definitiv. Wir sind sehr froh, dass wir heute mit dem Remis und den anderen Ergebnissen die Meisterschaftsgruppe dann fix machen konnten und sind froh, dass wir nicht in Ried um die Meisterschaftsgruppe spielen müssen, weil das wäre wahrscheinlich wieder ein schwierigeres Spiel für uns geworden als heute. Ja, weil natürlich, wenn die Mannschaften tief stehen, wie viel Ballbesitz haben, ist es auch schwierig, da den Dosenöffner zu finden für uns. Da spielen wir, so wie ich die Mannschaft mitbekommen habe und auch die Gespräche mit dem Trainer, auch lieber gegen Mannschaften, die auch Fußball spielen wollen.
Also gute Karten für die Austria in der Meistergruppe, wo es dann eben nach und nach gegen die besten Mannschaften in der Bundesliga geht. Dann verschaffen wir uns vielleicht noch am Ende dieser sportlichen Analyse einen Überblick über die Admiral-Bundesliga. Wir sehen Salzburg nach wie vor an der Tabellenspitze. Hat heute 0-0 gespielt gegen Hartberg, genauso wie Sturm Graz nur unentschieden gespielt hat in Wolfsberg, aber immerhin nach einem 0-2 Rückstand. Dann dahinter die beiden Teams, die wir gerade thematisiert haben, der LASK und die Austria. Hartberg auf 5, eben noch nicht durch, weil Rapid noch unentschieden gespielt hat in Altach. Damit haben jene Mannschaften, die von Platz 5 bis 9 klassifiziert sind, noch alle Chancen, in die Meistergruppe zu kommen. Volle Spannung also vor dem letzten Spieltag. Dominik, wer schafft's?
Ja, wird noch einmal ein spannendes Rennen werden.
Hartberg hat schon sehr gute Karten.
Hartberg hat sehr
spielt
gute
Karten. Spielt daheim gegen das Schlusslicht.
Ich weiß nicht, ob Rapid schon durch ist. Also die haben natürlich nochmal ein sehr, sehr schwieriges Spiel in Red Bull Salzburg. Ich glaube, noch vieles offen.
Ja, dahingehend aber bekannt, dass Salzburg unter der Woche im Cup im Einsatz ist. Genauso wie Ried, der LASK und Altach. Also drei Mannschaften, nehmen wir jetzt den LASK mal aus, die direkt involviert sind in diesen Kampf der Teams um die Top 6. Das ist schon eine spezielle Ausgangslage.
Ja, für so Teams wie Altach und Ried glaube ich schon, für Salzburg weniger, weil die schon auch gewohnt sind, in diesem Rhythmus internationale Spiele zu bestreiten und aus dem Herbst einfach diese Situation, glaube ich, sehr gut kennen und das, glaube ich, relativ leicht wegstecken werden.
Das stimmt für Salzburg natürlich nicht so relevant, aber könnte ein Vorteil für Rapid sein, gegen einen vielleicht etwas müderen Gegner zu spielen, genauso wie es natürlich ein Vorteil sein kann für Hartberg oder eben auch Rapid, dass Altach zum Beispiel unter der Woche im Einsatz ist und dann am Wochenende gegen Sturm spielt. Also die Sachlage in der Admiral-Bundesliga, sehr, sehr Spannung, lässt vermutlich auch keinen österreichischen Fußballfan so richtig kalt und vielleicht auch nicht unseren jetzigen Gast, der uns zugeschaltet ist, nämlich einen ehemaligen Schützling von Dominik Thalhammer, ehemaligen LASK-Spieler, nämlich Peter Michorl. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo.
Hallo, schöne Grüße ins Studio.
Ja, schöne Grüße zurück nach Griechenland. Gestern ja, Peter Michorl, ein sehr, sehr wichtiger Sieg mit Ihrem aktuellen Arbeitgeber, mit Atromitos Athen gegen Panetolikos, knapp 1:0 gewonnen. Da geht es ja noch um die vorderen Plätze quasi, nicht in die Abstiegsrunde hineinzukommen. Vielleicht können Sie uns kurz mal den Modus in Griechenland erklären, für alle, die es vielleicht nicht so genau wissen. Der unterscheidet sich hier im Vergleich zur österreichischen Liga dann doch etwas.
Ja, der unterscheidet sich in der Hinsicht, dass hier in drei Playoffs geteilt wird. Die ersten vier spielen sich den Meister aus quasi. Die Plätze 5 bis 8 spielen sich dann den einen Platz in der Conference League aus und Plätze 9 bis 14 spielen dann gegen den Abstieg. Und ja, wie Sie gesagt haben, gestern wir ein extrem wichtiges Duell gegen Panetolikos gewonnen. Stehen jetzt knapp über den Strich und da wollen wir möglichst auch bleiben.
Ja, was ist Ihr Gefühl?
Ja, das Restprogramm ist jetzt nicht gerade einfach. Wir spielen nächste Woche in Saloniki gegen Aris auswärts, also wieder ein direktes Duell. Haben dann AEK Athen zu Hause und dann zum Schluss mit Levadiakos auswärts, eine Mannschaft, die gerade noch auf Platz 4 steht. Also wird nicht einfach, aber wir sind jetzt auch in einen kleinen Lauf gekommen. Und wenn man sich die Tabelle genauer ansieht und dann in Heim- und Auswärtstabelle splittet, sieht man, dass wir heim richtig Probleme haben und auswärts aber auf Conference-League-Kurs sind. Also ja, wir fühlen uns auswärts wohler.
Alles klar, die Vereinsfarben von Atromitos spiegeln jetzt nicht gerade Ihr Outfit heute Abend wieder. Ist das noch ein bisschen vom Nachmittag übrig geblieben?
Ja, natürlich. Wenn ich die österreichische Bundesliga verfolge, bin ich natürlich LASK-Fan und drücke ich jederzeit die Daumen. Und ja, kann man schon als Statement verwenden, ja.
Habe ich auch so verstanden. Haben Sie das Spiel heute Nachmittag verfolgen können, beziehungsweise verfolgen Sie generell noch die österreichische Liga ein bisschen?
Wie gesagt, wenn es die Zeit zulässt, verfolge ich jedes LASK-Spiel natürlich und gerade das Spiel heute, weil es natürlich von Spannung geprägt auch ist, der Kampf um die Meistergruppe jetzt für die beiden Teams Gott sei Dank nicht mehr, weil ich finde, dass beide einfach beides Top-Clubs in Österreich sind und die beide in die obere Tabellenhälfte gehören. Das Spiel habe ich verfolgt. Ich finde, dass die Austria in beiden Hälften, speziell die ersten 10 Minuten, richtig gut in die Partie gekommen ist. Der LASK hat sich dann immer wieder ins Spiel reingekämpft. Ja, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das Unentschieden durchaus gerecht ist.
Viele ehemalige Kollegen auch von Ihnen heute Nachmittag im Einsatz in der Generali Arena. Man muss aber sagen, die haben mittlerweile die Seiten gewechselt. Also Wiesinger, Ranftl, Rakusch, Eggestein. Hat man da noch Kontakt? Und wenn ja, ist das eher ein bisschen ein Necken oder?
Na, also speziell mit dem Wiesi bin ich öfters in Kontakt. Bin quasi 8 Jahre, war das mein Sitznachbar in der Kabine. Mit dem tausche ich mich öfters aus, wie es ihm geht. Hat ja auch eine gewisse Leidenszeit hinter sich. Und ja, es freut mich einfach, den wieder am Platz zu sehen, auch den Marco heute für ein paar Minuten. Die beiden haben ja eine spezielle Leidensgeschichte. Und aber ich sage, wenn der Wiesi fit ist, gehört der mit zu den besten Verteidigern der Liga immer noch. Das hat er, glaube ich, auch heute wieder gezeigt. Seine Spieleröffnung ist schon richtig, richtig gut. Und gemeinsam mit Dragovic und Blavatic haben sie da hinten schon ein kleines Bollwerk. Und mit dem Dauerläufer rechts, mit dem Reini Ramftl, ist die Austria da schon sehr gut aufgestellt.
Thomas, vielleicht ein Spieler vom LASK heute Ihnen besonders ins Auge gestochen? Es gibt ja ein paar, die LASK-Vergangenheit haben, mittlerweile bei der Austria spielen. Gibt es da vielleicht schon den nächsten auf der Liste?
Na, auf der Liste gibt es noch keinen. Aber ich fand grundsätzlich, dass LASK sehr gut gemacht hat. LASK hat gute Tempospieler, ja, die natürlich für uns gefährlich wurden und wo wir dann gerade in den Umschaltmomenten dann in den Rücken für uns Sorge bereitet haben. Ich kann da keinen speziell herauskristallisieren, aber die haben schon gutes Spielermaterial.
Definitiv, ja. Und Dominik, Sie hatten damals auch ein sehr gutes Spielermaterial, wenn man es jetzt nennen möchte, als Sie LASK-Trainer waren. 2021, damals auch eben mit Peter Michorl, da wurde der LASK am Ende Vierter. Was denken Sie, ist heuer drin für die Linzer?
Ja, es ist sehr schwer, einzuschätzen aktuell. Ich glaube schon, dass LASK sehr lange vorne mitspielen wird, vielleicht sogar bis zum Ende. Am Ende glaube ich aber schon, dass das Red Bull Salzburg es doch machen wird. Das ist auch so mein Tipp oder mein Meistertipp.
Okay.
Aber LASK hat gute Chancen, da dran zu bleiben. Ja.
Erinnerungen an die Zeit damals mit Peter Michael oder generell an die LASK-Zeit?
Ja, natürlich, weil sie eine sehr prägende Zeit natürlich für mich war, weil ich kann mich erinnern, wir haben Top-Spiele gemacht, in Sporting Lissabon gewonnen, 4-1, super Spiel gegen Tottenham, zu Hause.
Gutes Stichwort, da können wir gerne ein Tor herzeigen.
Okay.
Ja, schauen wir drauf. Also zunächst mal ein Highlight-Spiel noch in Old Trafford, auch wenn es leider zur Corona-Zeit leer war. Aber ein unglaubliches Tor von Philipp Wiesinger. Da kann man gleich mal Peter Michael bestätigen in seinen Worten zu Philipp Wiesinger.
Großartiges Tor, ja.
Und dann auch noch ein Treffer gegen die Spurs. Dann von Peter Michael selbst.
Ja, aber super Spielleistung von uns. Wir waren damit sehr zufrieden natürlich. Super Erfahrung und ja. Peter auch mit einer sehr, sehr guten Leistung in dem Spiel. Ja.
Was haben Sie dazu schon zu Mourinho gesagt? Wissen Sie es noch?
Nein, glaube ich nicht, dass ich mich noch erinnern kann. Ich kann mich nur erinnern, dass er nachher im Bus gesessen ist und via Handy das Training seiner Mannschaft angekündigt hat. Das heißt 11 Uhr Training via WhatsApp oder via Instagram hat er das angekündigt und war sehr, sehr sauer.
Peter, Dominik hat das immer face-to-face gemacht, die Trainingsankündigung. Oder auch mal mit dem Handy.
Nein. Der Trainer war da schon sehr kommunikativ mit uns, immer für einen Spaß zu haben. Und wie der Trainer auch gesagt, es war im ersten Halbjahr vor allem eine richtig, richtig gute Zeit bei uns. Hat man oft davon gesprochen, dass der LASK mittlerweile nicht nur ein Pressing-Team ist, sondern auch der LASK mit den schönsten Fußball in Österreich spielt. Kann man sich erinnern, wir haben in Favoriten zu Corona-Zeiten das letzte Spiel vor Weihnachten gespielt. Und hätten wir da in der 90. Minute in Elfer reingehaut, hätten wir als Winterkönig überwintert. Also vergisst man dann schnell, wie es dann geendet ist. Die zweite Saison war dann leider weniger erfolgreich. Und trotzdem haben wir uns mit dem Trainer für die Conference League qualifiziert. Im ersten Jahr unter dem Trainer Sporting Lissabon auswärts 4-1. Eben dann in der Gruppenphase Tottenham 3-3 abgerungen. Also es war schon noch sehr, sehr schöne Zeiten.
Definitiv. Eine Zeit, in der Sie über 350 Spiele gemacht haben. Für den LASK zu Ende gegangen ist sie ja nicht ganz so schön. Haben ja dann keine Rolle mehr gespielt, letztlich dann unter anderem auch für die zweite Mannschaft gespielt. Ist das etwas, das Sie im Laufe Ihrer Karriere noch korrigieren möchten?
Beim LASK selber oder generell in Österreich? Ich meine, ich bin jetzt...
Sie können beides beantworten.
Ja, natürlich. Also wenn die LASK-Verantwortlichen auf die Gedanken kommen, mich zurückzuholen, dann bin ich sicher nicht abgeneigt. Aber generell habe ich das jetzt auch schon öfters in Interviews erwähnt. Ich habe einen Sohn, ich mache das alles hier alleine in Griechenland. Die private Situation ist jetzt für mich als Familienmensch nicht die einfachste. Aber ich habe auch das erste Jahr fußballerisch gebraucht, um mich wieder daran zu gewöhnen. Ich war ja, wie Sie sagen, dann 6 Monate aus dem Profifußball raus, habe dann spät mit der Vorbereitung hier begonnen und das erste Jahr war schwierig, aber in diesem Jahr kann ich schon wieder zeigen, wer ich bin, wer ich war und ich habe von meiner Qualität auf jeden Fall nichts eingebüßt, das kann ich sagen, auch wenn man die griechische Liga leider in Österreich nicht so sehr verfolgt, aber natürlich, ich bin nicht abgeneigt, in Österreich wieder meine Qualitäten am Platz zu zeigen.
Alles klar, na, vielleicht sehen wir Sie wieder mal im Bälde in der Heimat und für die restliche Saison mit Atromitos noch viel Erfolg, dass Ihnen die Abstiegsrunde erspart bleibt, Peter Michael.
Dankeschön, hoffentlich. Ja.
Danke für Ihre Zeit und schöne Grüße nochmal nach Athen.
Schöne Grüße zurück, schönen Abend noch im Studio.
Dankeschön. Also, mal schauen, ob Peter Michael diese erwähnte Abstiegsrunde erspart bleibt. Ihnen bleibt jedenfalls mit der Austria die Quali-Gruppe erspart, das ist seit heute klar. Auch am Ende eine verdiente Leistung, muss man sagen, weil die Austria wirklich nach dem schwachen Start einen sehr starken zweiten Teil im Herbst gespielt hat und auch gut ins Frühjahr hineingestartet ist. Salzburg gewonnen, gegen Rapid gewonnen, das Wiener Derby. Was bedeutet das jetzt für den Club an sich, in der Meistergruppe zu spielen und auch für Ihre Arbeit als neuer Sportvorstand der Austria? Für die Planungen?
Es bedeutet auf jeden Fall, wir haben schon damit gerechnet, dass wir oben mitspielen, also in der Meistergruppe mitspielen werden. Und das ändert nicht viel an den Planungen, weil die Planungen stehen fest, unabhängig davon, wo wir spielen. Aber natürlich möchte man nicht um Belanglosigkeit spielen, sondern man müsste schon oben irgendwo andocken wollen. Ja? Natürlich unter den Voraussetzungen, unter denen wir jetzt handlungsfähig sind und im Rahmen dieses Weges, den wir eingeschlagen haben als Austria.
Gibt es in dieser Meistergruppe, wenn wir uns heute auch wieder die Runde anschauen, überhaupt einen Favoriten? Die Ergebnisse sind ja seit Wochen vogelwild.
Ja, das ist der österreichische Bundesliga, der die Eigenart, dass alles sehr knapp ist und jeder kann gegen jeden verlieren und gewinnen. Ja, so fühlt es sich für mich zumindest jetzt aktuell an. Und sicher ist, dass da gar nicht sicher ist. Und ich glaube, Red Bull ist schon einer der Favoriten definitiv dieses Jahr für das Titelrennen. Aber ja, man kann definitiv da noch ein Wäldchen mitsprechen, glaube ich.
Definitiv, ja. Und man lehnt sich natürlich auch nicht weit aus dem Fenster, wenn man sagt, Red Bull Salzburg ist einer der Mitfavoriten in der Bundesliga nach den vielen Titeln in den letzten Jahren. Dominik, wir haben heute schon ein bisschen gesprochen hinter den Kulissen über die Liga an sich, eben das, was auch Thomas Zorn gerade angesprochen hat, dass sie sehr ausgeglichen ist, dass quasi jeder jeden schlagen kann. Dazu gibt es auch eine sehr interessante Zuschauerfrage, wie ich finde, die sich quasi im Umkehrschluss genau darauf bezieht, nämlich wo die Liga im internationalen Vergleich derzeit steht, die österreichische Bundesliga. Man hat gesehen, international in dieser Saison war es nicht unbedingt erfolgsversprechend für Salzburg, Sturm, Rapid. Wo entwickelt sich die österreichische Bundesliga hin in dieser Hinsicht?
Naja, ich glaube, auf der einen Seite, das was natürlich für Fans und TV wichtig ist, dass eine Liga natürlich spannend ist, dass man das Produkt gut verkaufen kann. Ja. Aber Spannung ist nicht immer gleichzusetzen mit Qualität. Und ich glaube, wo aktuell der Trend der Liga hingeht, ist einfach sehr viel Ausgeglichenheit in den Spielen. Und das ist nicht immer das beste Zeichen, weil das einfach so auch eine Nivellierung vielleicht auch nach unten ist. Mhm. Und ich glaube, es braucht wieder Teams, die wie Red Bull Salzburg zum Beispiel, die einfach extrem dominanten Fußball spielen, weil eine Liga dominante Teams einfach braucht, auch wie in Deutschland FC Bayern München oder Red Bull Salzburg hier. Und das ist, glaube ich, für eine Liga einfach extrem entscheidend und sehr wichtig.
Weil dadurch auch andere Mannschaften versuchen, an dieses Niveau heranzukommen und sich zwangsläufig auch steigern?
Ja, und es war auch in den letzten Jahren noch ein bisschen eine Vereinheitlichung an Prinzipien und Spielweisen erkennbar. Also wenn alle das Gleiche spielen, wie soll sich da was entwickeln? Und ich glaube, das braucht immer einen Trend und es braucht einen Gegentrend. Ja? Und wie Red Bull Salzburg aufgekommen ist unter Ralf Rangnick mit dieser Pressing-Idee. Dann gab es aber auch Mannschaften, die versucht haben, in Ballbesitz Lösungen dagegen wieder zu finden. Mhm. Ja. Also ich denke da zum Beispiel an Markus Schopp mit Hartberg und das habe ich sehr positiv empfunden. Aber umso einheitlicher und gleicher alles wird, umso schlechter ist es einfach für eine Liga. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es wieder gewisse sportliche Trends in der Liga gibt, Gegentrends und sich die Mannschaften auf die Art und Weise entwickeln.
Du musst sagen, gibt es da aktuell einen Trend, den Sie erkennen in der österreichischen Bundesliga, was das Spielerische betrifft?
Also, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass viele Mannschaften natürlich Pressing spielen. Ja? Viele Mannschaften laufen an, viele Mannschaften versuchen zu pressen. Um auf die Frage nochmal davor mit einzugehen oder mit eingehen zu dürfen, ist es ich finde, das kann auch eine Chance darstellen. Für Mannschaften, die eine klare Spielidee entwickeln, eine klare Linie finden, kann sich das eine Chance darstellen, dass man wirklich dann um Meisterschaft, um Titel, um internationales Geschäft mitspielen möchte, wenn man diese Linie klar verfolgt und sage ich mal, einen Schlüssel dazu findet, wie man diesen allgemeinen Trend in der Liga knackt, ist es natürlich dann für diese Mannschaft sehr wertvoll. Was wir im Scouting machen, ist für uns auch, geht ein bisschen auch in diese Richtung, weil wir wollen ja ein datenbasiertes Scouting auch etablieren bei der Austria, was jetzt noch nicht so stark vertreten ist, aber das wollen wir für die Zukunft machen. Und da ist auch die Frage, wie stellt man eine Liga-Vergleichbarkeit her? Wenn man Spiele aus anderen Ligen vergleicht, wie ordnet man die in der österreichischen Bundesliga an? Und dann sind wir auch dabei, gerade da für uns intern Lösungen zu finden, ob das nicht nur eine Einschätzung von einzelnen Scouts ist, sondern dass man das irgendwie standardisieren kann. Da sind wir auch gerade dran, das herauszufinden für uns.
Ja, sehr spannend. Sie möchte dann später auch noch auf Ihre Zeit in Russland zu sprechen kommen, möchte da aber davor schon ein Zitat von Ihnen erwähnen. Sie haben mal gesagt, in Russland war die Ausgeglichenheit der Liga auch extrem gegeben, weil es in 10 Jahren unterschiedlichste Meister gab. Das heißt, da gab es auch nicht wirklich einen Liga-Grösus. War das Ihrer Meinung nach auch ein Vorteil für die Liga, so wie es jetzt in Österreich ein Vorteil ist, dass sich die Mannschaften abwechseln oder drückt das Niveau? Was denken Sie?
Na, ich denke, wenn die Liga offen ist, das ist immer spannend. Und das Produkt der Liga ist dann interessanter für den Zuschauer. Ja. Mhm. Und wenn die Liga immer nur dominiert wird von einem Team, und ich glaube, in Russland hat sich auch abgezeichnet in den letzten Jahren, okay, jetzt ist Krasnodar aktuell Meister, aber davor Zenit auch sehr häufig Meister gewesen, ist es natürlich sehr einseitig und haben natürlich auch das größte Budget, Zenit St. Petersburg, damals gehabt. Und es ist schwer, dagegen anzukämpfen. Und ja, ähnlich ist es ja auch hier, wenn Salzburg Serienmeister war. Salzburg hat ja auch ein anderes Budget, sage ich mal, als die anderen Mannschaften zur Verfügung. Und dadurch ist es irgendwann so monoton für den Zuschauer. Es ist immer spannender, wenn es, sage ich mal, wechselnde Meister gibt. Wichtig ist, dass die Qualität hoch bleibt. Darum geht es, ja, dass man die Balance findet zwischen Spannung, aber auch, dass es nicht aufgrund dass die Qualität so gesunken ist, dass es spannend bleibt, sondern weil die Qualität immer steigt und es wirklich Konkurrenzen gibt.
Und wenn man sich die internationalen Leistungen und Ergebnisse auch ansieht, muss man leider feststellen, ist da wieder ein bisschen Luft nach oben definitiv gegeben, was die Qualität betrifft. Jetzt haben wir schon gehört, Salzburg von beiden ist so ein bisschen der Titelfavorit in der Meistergruppe. Stichwort neuer Meister vielleicht mal in Österreich, was die Abwechslung betrifft. Hättest du die Austria drauf in dieser Saison, Dominik?
Ich glaube, aus meiner Sicht noch nicht. Ich glaube, es spricht schon sehr viel für die Austria. Also ich glaube, der Trainer macht dort eine sehr gute Arbeit, bereitet seine Mannschaft sehr, sehr gut auf das nächste Spiel vor. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist, die Austria hat eine gute Kabine, mit einer guten Führungsstruktur, mit guten Persönlichkeiten. Und ja, und der Trainer schafft es auch, glaube ich, gute Beziehungen zu den Spielern zu haben. Aber ich glaube, am Ende ist es vielleicht dieses Jahr noch zu früh, aber ich sehe da schon ganz gute Tendenzen, auch von der Idee her, wie man jetzt auch österreichische Spieler dort entwickeln will. Und ich glaube, dass es der Weg ist, den man einfach auch gehen muss. Weil es ja irgendwann einmal auch so ist, man sieht ja auch jetzt, wenn Spieler wie Maybach Spielzeiten bekommen, wie dann die Marktwerte der Spieler einfach nach oben gehen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein spannendes Geschäftsmodell ist und dass die Vereine in Österreich einfach in die Richtung gehen müssen und so arbeiten müssen.
Definitiv ein spannender Weg, den die Austria geht, der auch sehr erfolgsversprechend jetzt schon seit 2 Jahren ist, das muss man sagen. Und Stefan Hemmer hat ja auch schon viele Tiefen erlebt mit der Austria, trotzdem auch sehr viele Höhen, trotz der angespannten Situation im Verein. Und Sie haben ihn ja damals zum LASK geholt als Co-Trainer. Was waren da Ihre Beweggründe und wie haben Sie Stefan Hemmer damals erlebt?
Ja, ich war ja damals Leiter der Trainerausbildung in Österreich und wir hatten da einen Elite-Junioren-Lizenzkurs, also wo es praktisch darum geht, Trainer für den Akademiebereich zu entwickeln und auszubilden. Und da ist mir im Kurs sehr, sehr positiv aufgefallen, was seine Persönlichkeit betrifft, wie er mit Menschen umgeht, wie respektvoll er immer war, wie offen er immer war. Und ja, ich habe für den LASK, für unser Trainerteam, das damals sehr, sehr groß und professionell aufgestellt werden sollte, einen Offensivtrainer gesucht. Und da war er derjenige. Und er hat dann auch in der Zeit, wie er beim LASK war, super Arbeit gemacht. LASK war ja nach Oliver Glasner und Valerian Ismail, also erst in einem Pressing-Team. Und der Auftrag war ja auch, dass die Mannschaft jetzt mit dem Ball etwas zu entwickeln, und hat da richtig gute Arbeit gemacht. Wir haben guten Fußball auch offensiv in dieser Zeit einfach gespielt. Und er war auch damals jemand, der sehr loyal war, der nie in die erste Reihe gedrängt ist. Und es freut mich deswegen jetzt sehr, sehr für ihn, dass er diesen Schritt in die Cheftrainerposition gemacht hat und jetzt auch sehr erfolgreich macht.
Ja, ist zuletzt auch sehr gut weggekommen in Ihrer Kolumne, die Sie in der Tageszeitung im Kurier geschrieben haben, wo Sie generell auch die Austria sehr gelobt haben. Jetzt wollen wir vielleicht mal Stefan Helm hören, weil den haben wir heute befragt, zu Dominik Thalhammer.
Es war eine sehr intensive Zeit, die wir gemeinsam hatten. Wir haben uns auch richtig gut verstanden. Es war aber auch auf fachlicher Ebene fordernd und ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit und bin ihm bis heute sehr dankbar, auch, dass das so gut funktioniert hat. Und konnte aus dieser Zeit ja konkret sehr viel mitnehmen für die folgenden Jahre, dann, wo ich dann selbst als Cheftrainer begonnen habe zu agieren.
Zum Beispiel, er wirkt immer sehr ruhig. Ist er ein Sir? Haben Sie das vielleicht auch ein bisschen
mitgenommen? Ja, er ist ein Sir, definitiv. Also so wie er wirkt, so ist er auch. Und auch immer sehr offen. Ich glaube, das, was ich sehr schätze an dieser Zeit, die wir gemeinsam hatten, dass man wirklich alles offen ansprechen konnte, dass wir eine sehr gute Feedback-Kultur hatten. Er kommt aber aus einem Bereich, wo er sich sehr viel mit dem beschäftigt hat, das hat man gemerkt. Und das ist auch in seine tägliche Arbeit mit eingeflossen. Und was ich in dem Zusammenhang auch sagen muss, es war ja auch eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit.
Also Stefan Helm eigentlich nur das bestätigt, Dominik, was Sie schon davor erzählt erzählt haben. Ja, gute Zusammenarbeit, sportlich sehr erfolgreich auch zu dieser
auch,
Zeit.
War es auch.
Ja. Ja. Und jetzt ist er sehr erfolgreich mit der Austria, Thomas Zorn. Sein Vertrag läuft ja im Sommer aus. Wie sind Ihre ersten Eindrücke von Stefan Helm und wann gibt es eine Vollzugsmeldung?
Ich habe es ja auch schon erwähnt, glaube ich, bei einer Antritts-PK, dass mir ganz wichtig war, als ich berufen wurde zum Sportvorstand und da war die Mannschaft noch in der Türkei im Trainingslager und am ersten Tag, als sie zurück waren in Wien, habe ich natürlich Stefan in mein Büro gebeten und mit ihm ein längeres Gespräch geführt, einerseits über das Trainingslager, aber auch über die, um die zukünftige Zusammenarbeit und habe ihn auch gebeten, Verständnis dafür zu haben, dass ich mir seine Arbeit anschauen werde, dass wir Gespräche führen werden zu seiner Arbeitsweise. Ich muss sagen, und dass ich auch definitiv auch im Hinterkopf habe über seinen Vertrag, also die Situation, die er gerade hat mit dem auslaufenden Vertrag, die ist mir bewusst. Ja? Aber nichtsdestotrotz brauche ich einige Zeit, um meinen Bildern von seiner Arbeit zu machen. Menschlich ist Stefan ist ein richtig guter Mensch. Wir verstehen uns hervorragend. Ja, und fachlich auch sehr, sehr gut. Ich finde, was er aus der Mannschaft herausholt. Ja, die Ergebnisse, die er liefert, unter schwierigen Umständen bei der Austria. Ja, gerade im Herbst war das nicht leichtes Umfeld um die Mannschaft herum und um das Team herum. Das macht er schon sehr, sehr gut. Und die Entscheidung wird dann kommen, wenn sie kommt. Aber bis jetzt sind wir mit der Arbeit von Stefan sehr zufrieden. Und er genießt vollen Rückhalt bei uns.
Ja, und er muss ja auch schon irgendwo auch einen Kredit sich jetzt erarbeitet haben über die letzten zwei Saisonen. Mit den ganzen Querelen im Hintergrund, die es bei der Austria gibt, so eine Arbeit zu leisten. Letztes Jahr fast Meister geworden, heuer wieder voll drinnen, auch in der Meistergruppe. Also das hat schon Gewicht auch, oder, in der Bewertung?
Definitiv. Also er macht das, wie gesagt, hervorragend. Er schützt die Mannschaft, er ist schirmend über der Mannschaft, schwebt da drüber und ist geht nicht nur um die Ergebnisse, ich habe auch gesagt, also mir wurde auch eine PK-Frage gestellt über eine Antritts-PK, ob die nächsten Ergebnisse entscheidend sind. Ich habe gesagt, wir schauen nicht auf Ergebnisse, wir schauen eher, ob er den Weg, den wir gehen, ob der richtige ist dafür. Und ja, statt jetzt sieht es gut aus, er macht einen hervorragenden Job.
Okay, also spricht insgesamt mal eher etwas für eine Vertragsverlängerung, kann man sagen.
Ja, es spricht zumindest nichts dagegen bis jetzt.
Okay, sehr diplomatisch. Ansonsten muss man ja sagen, Thomas Zorn und Dominik Thalhammer geht es nicht jedem Trainer in Österreich so gut in dieser Saison. Da ging es nicht jedem Trainer so gut. Es hat schon insgesamt 6 Entlassungen gegeben in der Admiral-Bundesliga. Also es hat schon weitaus mehr Trainerwechsel gegeben, muss man fairerweise sagen. Aber Entlassungen selber per se waren 6 an der Zahl. Was sagt das über die Bundesliga aus, Dominik? Oder sagt das etwas mehr über den modernen Fußball aus und über die Schnelllebigkeit?
Ja, vielleicht ist es part of the game, aber so leicht würde ich das auch nicht hinnehmen, weil ich glaube, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, dass es viel mehr Vereinsstrategie geben muss und weniger Trainerphilosophie in den Vereinen. Also ich glaube einfach, dass die Vereine viel mehr die Leitplanken für die Trainer und für die Arbeit der Trainer vorgeben müssen. Und ich glaube, dann gibt es auch viel mehr Klarheit in den ganzen Prozessen. Weil wie soll ein Verein sich positiv über Jahre entwickeln, wenn ein Trainer in Österreich ein Jahr bleibt, wenn ein Sportdirektor 2 Jahre bleibt? Wer denkt strategisch auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre? Diese Leute gibt es nicht. Und ich glaube, wie ich meine Zeit in Belgien hatte bei Cercle Brugge, war es einfach so, da bin ich zu diesem Verein dorthin gekommen und die haben gesagt, du musst Spieler entwickeln, wir wollen Pressing spielen, wir wollen das beste Team bei Standardsituationen sein und wir wollen das intensivste Team in Belgien sein. Und da waren ganz klare Leitplanken und Pfeiler. Am Anfang war ich ein bisschen mokiert und mir dachte, ja, aber da habe ich dann überhaupt noch irgendwelche Freiheiten, irgendwas selber zu entscheiden und zu machen. Ja, ich durfte dann schon mitarbeiten und das System mit verbessern. Aber es war einfach klar und es war auch klar, wie die Trainerarbeit auch evaluiert wird und wie das, da gab es klare KPIs und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, wie man die Entwicklung in einem Verein versucht zu messen, nicht nur anhand der Ergebnisse. Und in Österreich habe ich das Gefühl und in vielen anderen Ländern genauso, der einzige KPI ist einfach das Resultat am Wochenende. Aber so wird Entwicklung einfach sehr, sehr schwer erfolgen und ich glaube einfach, man muss das gesamte System stützen und supporten und eigentlich schützen und so dem Trainer auch einmal, wenn die Leistung, seine Trainerleistung stimmt, auch über einen Zeitraum hinweg helfen, dass der im Amt bleibt, weil der grundsätzlich Trainerwechsel jetzt statistisch gesehen jetzt nicht so viel bringen, wie viele glauben würden.
Das heißt, wären Sie an der Stelle von Thomas Zorn, hätten Sie Stefan eben schon verlängert?
Das ist eine gemeine Frage.
Wieso? Das würde ja Ihrer Philosophie jetzt entsprechen. Das ist, man denkt ja, langfristig, hatte bis jetzt Erfolg, spricht nichts dagegen, den Weg weiterzugehen.
Ja, ich verstehe schon den Ansatz, dass wenn man irgendwo hinkommt, dass man natürlich die Leute kennenlernen will, die Arbeitsweisen kennenlernen will. Klar. Also das verstehe ich schon. Aber wenn es natürlich um ein nahe Verhältnis zum Stefan geht,
können wir außen vor lassen.
Dann spricht jetzt nicht viel dagegen, wie er selber gesagt hat, dass man in diese Richtung geht. Aber sein Vorgehen verstehe ich natürlich.
Wir haben heute schon über die Entwicklung bei der Austria gesprochen, auch was junge Spieler betrifft. Diesen Weg, den man jetzt geht mit Maybach, aber auch zum Beispiel Šaljić oder Radonjić, ist das etwas, das auch wegweisend sein sollte für andere Bundesligisten aktuell?
Ich glaube schon. Es gibt natürlich die Möglichkeit, österreichische Spieler zu entwickeln oder Talente auch zu importieren. Das ist natürlich auch möglich, und die dann hier zu entwickeln. Aber ich glaube, Spielerentwicklung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und viele Länder, skandinavische Länder, wie es auch in Belgien war, zeigen einfach den Weg vor. Das ist einfach ein Geschäftsmodell. Aber Spielerentwicklung erfolgt nicht nur, weil ich es sage oder gern hätte, sondern ich muss auch hier ganz klare Prinzipien und Strukturen in einem Verein haben. In der Akademie dann, glaube ich, ein wesentlicher Faktor ist der Übergang vom Akademiebereich in den Profibereich. Hier passieren so viele Fehler. Und was teilweise auch sehr oft passiert, ist, dass die Individualisierung im Profibereich endet. Und da war es auch in Belgien so, dass wir dort sehr, 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 sehr hart in individuellen Entwicklungsplänen mit den Spielern gearbeitet haben. Und dann war es auch teilweise so, dass Spieler als Free Agent, afrikanische Spieler zum Beispiel, zum Verein kamen, also für null Ablöse und dann um 16 Millionen verkauft wurden. Und ich glaube, auch diese Arbeit zahlt sich aus. Und die Spieler dort haben halt dann gesagt, sie haben verstanden, es geht um sie. Und das ist, glaube ich, eine hohe Wertschätzung und Respekt, den man einfach einem Spieler gegenüberbringen kann und Verantwortung auch übernehmen muss.
Thomas, weil ich die drei jungen Spieler erwähnt habe, ist die Saison bis jetzt, auch wenn sie jetzt noch nicht so lange da sind, trotzdem eine Bestätigung dafür, welchen Weg die Austria weitergehen sollte. Beispiel Philipp Maybach, der sich jetzt wunderbar auch in die Startelf gespielt hat. Šaljić, der schon eine ganz tragende Rolle gespielt hat in dieser Saison, dazu noch den Dugve-Transfer vor ein paar Wochen zum FC Liverpool. Ist das einfach eine Bestätigung, genau diesen Weg weiterzugehen?
Der Weg für uns, den wir eingeschlagen haben, und der wurde vor meiner Zeit bereits ja schon etabliert, jetzt liegt es an mir, den zu verfeinern, zu verbessern bzw. umzusetzen. Wenn man den Weg irgendwo herausposaunt oder irgendwo niederschreibt als Strategie, das Schwierigste ist ja nicht die Strategie zu schreiben, sondern die Strategie in Taten umzusetzen. Und ich finde, der Weg ist für uns unverhandelbar. Also wir sehen es, der ist erfolgstragend und darauf wollen wir aufbauen. Und es geht immer nach Leistung, ja, es geht immer nach dem Leistungsprinzip. Es spielt, wenn die junge Spieler bereit ist zu spielen, spielt er auch. Der bekommt auch die Minuten bei uns. Und wie Dominik richtig gesagt hat, also der Übergangsbereich, den zu strukturieren, den richtig umzusetzen, ist der schwierigste Teil dabei. Weil die Jungs sind natürlich irgendwo, drängen die sich langsam in die Kampfmannschaft auf, brauchen aber trotzdem ihre 90 Minuten, um sich weiterzuentwickeln. Ja, und da sind wir sehr froh, dass wir die beste Zweitliga-Vertretung mit den Young Violets haben, dass wir den Jungs dort Spielpraxis geben können. Also es war jetzt geplant, dass der Markovic zum Beispiel, dass der jetzt drei Spiele bei den Young Violets über 90 Minuten macht, damit er bereit ist auch für die Nationalmannschaft Ende März. Jetzt ist es dazu gekommen, dass wir den doch auch heute wieder im Kader gebraucht haben, auch genutzt haben. Das sind gute Tendenzen. Und bei den jungen Spielern muss man von Woche zu Woche schauen. Wichtig ist erstmal, dass man wirklich Zyklen etabliert. Wann sind die oben dabei, wann trainieren die, wann bekommen die diese Erfahrung bei der Kampfmannschaft und wann bekommen die wirklich tatsächlich die bitter notwendige Spielpraxis. Ja, über 90 Minuten bei den Young Violets auf einem sehr guten Niveau. Ich meine, unsere Young Violets spielen jetzt die Spiele mit, wenn man Hosina und Vorsager hat mit einer U21, wenn man die beide rausnimmt, das ist eigentlich eine U19-Mannschaft, die in der zweiten österreichischen Bundesliga spielt. Und das ist der Weg, den wir weiterverfolgen wollen. Und wir finden den für uns, wie gesagt, unverhandelbar und den richtigen.
Ist ja auch durchaus lukrativ, wenn man auf den Dugve-Transfer blickt. Jetzt haben wir über die jungen Spieler gesprochen. Jetzt möchte ich vielleicht über einen jungen Thomas Zorn sprechen, der mit 22 Jahren seine eigene Agentur gegründet hat, Spielerberater geworden ist und dann schon mit gerade mal 32 Jahren den Posten des Sportvorstandes bei Spartak Moskau übernommen hat. Einem echten Top-Verein in Russland, muss man sagen, vor allem zu dieser Zeit. Vorweg einmal vielleicht die Frage, würden Sie das alles genauso wieder machen?
Ja. Ja, würde ich, ja.
Hat ja auch nicht schlecht funktioniert. Sie sind Ihren Weg gegangen und das sehr erfolgreich.
Ja, ich habe, wie gesagt, in der Jugend Fußball gespielt, bis zum gewissen Alter. Danach mich doch meine Chancen realistisch eingeschätzt und habe dann doch Jura studiert. Und während meiner Jurazeit dann habe ich die Spielervermittlerlizenz gemacht beim DFB und relativ schnell, hoch eingestiegen mit dem Bundesliga-Transfer mit 22. Habe dann 10 Jahre lang Beratung gemacht, die auf 2 Säulen basiert. Einmal die Spielervermittlung, aber auch mit der FIFA Match Agent Lizenz auch auf Umsetzung von Season Openern, Trainingslagern. Habe unter anderem Nationalmannschaften auch betreut und Mannschaften, die Champions League international gespielt haben, in der Umsetzung der Spiele, aber auch in der Vermarktung. Und habe dann mit 32 das Angebot bekommen, die Tischseiten zu wechseln und vom Beratergeschäft ins Funktionärsgeschäft umzusteigen. Habe den Wechsel nie bereut. Jetzt bin ich hier.
Ja, da ist Ihnen nie langweilig geworden bei all diesen Aufgaben. Und Sie haben die Rechtswissenschaften angesprochen, Ihr Jurastudium. War das vielleicht sogar von Vorteil im Umgang mit dem damaligen Oligarchen und Clubeigentümer von Spartak Moskau, mit Leonid Fedin? Ja,
es hat grundsätzlich mir nie geschadet, weil es ein gutes Fundament, gute Basis bildet für die Arbeit als Funktionär. Also sowohl jetzt im Beratergeschäft als auch jetzt als Funktionär hat es mir definitiv geholfen, strukturiert zu denken, Sachen umzusetzen, ja, auch selber mal über die Verträge schauen zu können, Verhandlungen zu führen.
Aber ich meine eher in der Kommunikation vielleicht, so Stichwort Diplomatie und Verhandlungsgeschick.
Ja, definitiv. Ich hatte klare Aufgaben bekommen, wir hatten eine gemeinsame Strategie, die über 3 Jahre bei Sparta ging. Das war erst auch im ersten Jahr Umkrempelung des Vereins den Verein mehr westlich zu machen, das war doch auch ein schlafender Riese. Ich meine, Rekordmeister in Russland gewesen 2019. Wir hatten auch im ersten Jahr auch wieder, eine global geopolitisches Problem mit der Corona-Pandemie, die dann ausgetreten ist, die ich auch mal mitmanagen musste zu dem Zeitpunkt. Und zweites Jahr wollten wir in die Top 3. Das ist auch gelungen, dass Spartak ist mit dem Kader, den ich da mitgebaut habe oder federführend gebaut habe, auch Vizemeister geworden in dem Jahr. Drittes Jahr, da war ich dann ist alles anders gekommen dann eh. Da war ich schon bei Lok Moskau zu dem Zeitpunkt. Aber definitiv, in der Kommunikation hat Rechtswissenschaft nie geschadet.
Ja. Also viel erlebt bei Spartak Moskau. Dominik, Sie haben jetzt auch schon ein bisschen geschmunzelt, als ich über den Oligarchen, über Leonid Fedin gesprochen habe. Pandemie war auch noch ein Stichwort. Also ich denke, der Mann ist mit allen Abwassern gewaschen, so schnell haut ihn bei der Austria nichts um. Kann man das so sagen?
Ja, es klingt danach, wenn man in so einem Umfeld gearbeitet hat, glaube ich, ist man gut gerüstet für die Aufgaben hier.
Ja. Und bei der Austria ist es ja auch nicht unbedingt ruhig, was man so hört hinter den Kulissen.
Ja, hört man, bekommt man mit. Aber ich glaube, er ist ein sehr, sehr strukturiert denkender Mensch und der wird das schon in den Griff kriegen.
Wie viel bekommen Sie von dem ganzen Drumherum mit bei der Austria? Ist man da sehr stark involviert im sportlichen Bereich oder geht es da eher?
Absolut nicht. Ich bekomme davon gar nichts mit. Wie gesagt, ich wurde sehr gut aufgenommen. Die Kommunikation in der Geschäftsstelle, aber auch im Aufsichtsrat ist hervorragend. Wir haben eine klare Linie, wie wir arbeiten wollen. Wie gesagt, ich habe bei Spartak und bei Lok Moskau zwei, glaube ich, globalpolitische Themen gehabt, Krisen gehabt, die ich managen musste. Einmal Corona und einmal Krieg. Und habe immer gesagt, die nächste Station, die ich im Verein gehen möchte, wäre ich froh, wenn wir hausgemachte Probleme haben. Und ja, die Austria hat ein paar Probleme intern gehabt, aber davon, wie gesagt, bin ich außen, mehr oder weniger außen vor. Ich bekomme das nicht mit. Meine Aufgabe ist, dass wir im Sport, aber auch darüber hinaus, eine Einheit jetzt endlich formen und in dieselbe Zielrichtung blicken und auch dahin arbeiten. Und das versuchen wir jetzt im gesamten Verein zu realisieren und versuchen, die Probleme hinter uns zu lassen und nach vorne zu schauen.
Ja, und Sie haben schon einen ganz guten Überblick gesammelt nach circa einem Monat bei diesem Verein. Wollen wir mal hören, was der Austria-Trainer so über Thomas Zorn sagt. Wie gut harmoniert denn das schon zwischen Thomas Zorn und der Austria?
Austria-Trainer Stefan Helm beim Hallenkick mit seinen Freunden daheim im Burgenland. Ein Riesenspaß, wichtig, um den Kopf frei zu bekommen.
Es gibt schon seit über 30 Jahren. Das sind die Altherren von dem Ort, von Bamhagener. Und da ich ja selber auch kein aktiver Spieler mehr bin, freue ich mich, dass wir das haben. Es hilft mir auch runterzukommen und es geht ja nicht immer aus. Aber wenn es sich so ausgeht, dann mache ich es gerne. Es tut mir extrem gut. Man ist wirklich komplett frei. Man denkt an nichts, man spielt einfach nur Fußball.
Heimkick. Da gibt es eine Verbindung zum Sportvorstand der Wiener Austria. Thomas Zorn war nach seiner Tätigkeit in Russland für Beton Berlin in der Baller League tätig. Eine andere Welt, ein anderer Fußball, aber es zeigt schon, wie Zorn tickt. Modern nämlich.
Glückwunsch zum Sieg, meine Herren.
Weiter geht's, nächste Woche genauso, wiederholen.
Vollgas. Schon alleine sein Erscheinungsbild ist ja schon eindrucksvoll. Darf man, glaube ich, so sagen, ich habe schon mit mehreren Deutschen zusammengearbeitet, mit Thorsten Fink, mit Thomas Letsch, um Beispiele zu nennen. Die haben alle, glaube ich, ein gesundes Selbstvertrauen, ein sehr gutes Auftreten und auch, muss man sagen, eine sehr gute Ausdrucksweise. Und das kann auch, glaube ich, die Eigenschaften kann durchaus auch der Thomas für sich in Anspruch nehmen.
Zorn auch einer, der Misserfolg nicht hinnimmt. Wenn etwas nicht funktioniert, probiert er einfach so lange, bis es funktioniert. Das gilt wohl auch für die Austria.
Ich denke, dass ihm die Situation klar war. Ich glaube, dass er sowohl die positiven Aspekte gekannt hat, aber auch die Aspekte, wo wir sicher Verbesserungspotenzial haben. Und ich bin immer der Überzeugung, wenn man Leute reinkriegt, die einfach einen Drive haben, die top motiviert sind und die auch neue Expertise reinbringen können, dann kann man immer davon profitieren.
Thomas Zorn hat schon wirklich viel erlebt, obwohl er noch so jung ist. Er war in Moskau tätig, ist eng mit Ralf Rangnick verbunden und hat sich in kurzer Zeit ein klares Bild über die Wiener Austria gemacht.
Die Austria per se ist ja eigentlich ein Underperformer. Für den Standort, für die Historie, für die Größe des Vereins und für die Bedeutsamkeit des Vereins auch landesweit. Und mein Ziel ist es definitiv, den Verein mehr zu einigen und in dem Rahmen, wo ich handlungsfähig bin, einfach geradliniger zu werden und erfolgsorientierter und weniger das Umfeld bespielen, sondern tatsächlich auf die Kernaufgabe eines Fußballvereins zu fokussieren. Und das ist Ausbilden, das ist Fußballspielen, das ist erfolgreich sein.
Das ist kein Selbstläufer, sondern natürlich Arbeit, die Austria nach oben zu bringen.
Er ist definitiv ein Sportvorstand, der auch sehr präsent ist, den ich auch fast täglich, also ich würde sagen täglich, antreffe, der auch bei den Trainings zuschaut, wenn es irgendwie die Zeit erlaubt, zumindest ein paar Minuten, der sicher jetzt sehr viele Termine hat, aber sie trotzdem möglichst viel Zeit für mich, fürs Trainerteam, aber auch für die Spieler nimmt.
Denn letztlich geht es darum zu gewinnen, in Favoriten genauso wie in Parmhagen.
Also sehr viel Lob von Stefan Helm für Thomas Zorn und mich würde mal interessieren, wann Sie da mitspielen in dieser Kickerlrunde bei Stefan Helm. Hat es da schon ein Angebot gegeben?
Noch nicht, aber gerne. Ich habe gerade im Video das Tempo gesehen, ich glaube, das kann ich damit halten.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ein bisschen den Altersschnitt senken.
Sektor Ziel was nicht.
Und wir haben gehört, Sie sind ein Workaholic, das war ja auch schon zu Ihrer Zeit vor Spartak Moskau der Fall, spätestens dann natürlich auch in Russland. Also mit Sicherheit genug Programm auch jetzt bei der Austria. Das auch zu verdanken, Ralf Rangnick, der Sie da auch ins Spiel gebracht hat, eine Empfehlung ausgesprochen hat. Wie ist dann damals der grundsätzlich erste Kontakt zu Ralf entstanden und wie regelmäßig tauschen Sie sich generell noch aus momentan?
Also der Kontakt ist, glaube ich, 2011 entstanden, also vor 15 Jahren ungefähr. Da war ich in meiner Beratertätigkeit, da habe ich tatsächlich über einen Rechtsanwalt, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, der wiederum mit Hannover 96 zusammengearbeitet hat, in seiner Zeit, als Ralf Rangnick auch da war, da den Kontakt hergestellt. Und dann habe ich einen Vorschlag gehabt tatsächlich für Ralf, ein Jobangebot. Ja? Und das habe ich versucht zu vermitteln, das hat dann nicht geklappt. Gott sei Dank, weil es ist, glaube ich, besser so, wie es für Ralf dann gelaufen ist.
Okay.
Und seitdem ist der Kontakt, denke ich, nie abgebrochen. Und hat sich dann ein Stück weit auch als Mentor für mich entwickelt, ja, was die Fußballidee, was die Arbeitsweise, was leistungsbezogenes Arbeiten anbetrifft. Und der Kontakt mit Ralf ist hervorragend. Er hat mich auch dann mit zu Lok Moskau genommen als Sportdirektor, als der dann dort seine Tätigkeit aufgenommen hat. Und ja, wir sind eigentlich ja so gut wie wöchentlich oder ja jede zweite Woche definitiv im Austausch. Nicht über Fußball, nicht nur über Fußball, aber auch über persönliche Themen.
Klingt top. Und es gibt auch ein starkes Zitat von Ihnen zu Ralf. Sie meinen, er hat Ihre Fußballvision wie kein anderer geprägt. Was kann man darüber hinaus noch sagen?
Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, leistungsbezogenes Arbeiten, Umgang mit Menschen, Menschenführung, ja, auch Entscheidungsfindungen, die ich im Fußball treffe oder auch ein Stück weit auch im Alltag, die ich treffe, wie ich abwäge, was das Richtige und das Beste ist für den Verein, da hat er auch schon eine große Rolle gespielt.
Und sind Sie jetzt zum Beispiel auch bezüglich Šaljić mit ihm im Kontakt? Da ist ja noch nicht ganz klar, wohin es gehen soll, nationalteamtechnisch.
Ich habe es ja schon gesagt, nominieren muss dann Ralf oder der ÖFB. Wir müssen die Spieler dahin entwickeln. Und ich finde, Seinel macht einen super Job, ist ein wichtiger Spieler für uns, hat sich zu einem wichtigen Spieler bei uns etabliert. Ja, und die Zukunft wird zeigen, wie weit es für ihn gehen kann. Ja, wir werden alles dafür tun, um ihn zu unterstützen. Und den Rest müssen andere machen. Das ist Austria Wien. Und ich als Sportvorstand von Austria Wien, glaube ich, nicht den Lead.
Das wäre schon schade, Dominik, wenn wir den verlieren, oder? Also das, der hat in der Saison schon gezeigt, das kann ein Gewinn sein in den nächsten Jahren für Österreich. Sanal Salic.
Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ihn weiter gut betreut und individuell betreut. Und ich glaube, er hat sehr, sehr viel Potenzial.
Mentor angesprochen, Thomas Zorn. Dominik, hatten Sie auch mal so eine Art Idol, einen Trainer, einen Sportdirektor, dem Sie nachgeeifert sind?
Ja, ich bin in sehr jungen Jahren zu Admira gekommen als Akademietrainer. Und da war es doch Walter Knaller, der mich sehr, sehr stark unterstützt hat auf meinem Weg. Er war damals Akademieleiter bei der Admira. Mhm. Beim ÖFB war es dann auch Willi Rüttensteiner, der mich zum ÖFB geholt hat und mir einfach dort die Möglichkeit gegeben hat, Frauenfußball in Österreich mitzuentwickeln, Leiter der Trainerausbildung zu werden. Also ja, ich bin einigen Leuten beim ÖFB wirklich sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrungen machen durfte, weil sie einfach mein Leben sehr bereichert haben.
Ja, und Ralf Rangnick, den Thomas Zorn eben als Mentor sieht, der steht ja insgesamt für Visionen, für Entwicklungen. Welchen Entwicklungsschritt muss die Austria als nächstes gehen, Ihrer Meinung nach? Was sind so Ihre Agenden für die nächsten Jahre? Was haben Sie vor mit der Austria? Wo denken Sie, ist noch das größte Potenzial, was schlummert? Sie versuchen ja generell auch gerade die Rahmenbedingungen zu schärfen, zu verbessern. Genau. Unter anderem ja zum Beispiel wieder nach Altach auch zu fliegen. Da wurde ja auch eingespart in den letzten Jahren.
Ja, definitiv. Ich sehe mich als Sportvorstand und wir in der, sag ich mal, Sportvorstand, Sportdirektion, in der sportlichen Leitung des Vereins, wir sind Dienstleister für Trainer und Mannschaft. Wir müssen die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen alles dafür tun, dass der Erfolg ein Stück weit planbarer wird im Verein. Und das Erste, was ich in meiner kurzen Zeit bei der Austria mal kennengelernt habe, ist, dass wir auf jeden Fall unser eigenes Scouting mehr etablieren müssen, strukturieren müssen. Wir müssen mehr in den Lead kommen, was Spielerverpflichtungen anbetrifft. Das heißt, weniger auf Beraterzuruf zu arbeiten, sondern wirklich im Spieler selbst zu finden, selbst zu scouten und auch da wirtschaftlich gut zu arbeiten, um dann auch Potenzial auszuschöpfen später in der Marktwertentwicklung bei Benchmark-Spielern, die von außerhalb kommen. Aber auch bei unseren eigenen Spielern, der Übergangsbereich, der muss strukturiert werden. Es muss einfach einheitlich, nachhaltig für den Verein gearbeitet und gewirtschaftet werden.
Ja, das Scouting hat ja bei einem Spieler nicht so schlecht funktioniert, nämlich bei Aboubakar Berry, der eine tolle Saison spielt bis dato, einer der absoluten Topspieler ist in der Admiral-Bundesliga derzeit mit seinen Leistungen. Gibt es grundsätzlich noch eine Option im Vertrag, der ja ausläuft im Sommer, das Arbeitspapier zu verlängern? Wie stehen da die Zeichen?
Also es gibt eine Option für Barry, dass wir den verlängern. Ja, die gibt es. Also die wird definitiv gezogen. Ja, also so oder so. Ja, ansonsten bin ich auch im Kontakt mit seinen Beratern, wie es grundsätzlich mit Barry ausschaut. Aber definitiv geht sein Vertrag über den Sommer hinaus.
Ja, muss aber nicht heißen, dass auch nächste Saison für die Austria spielt.
Das werden wir sehen.
Wie ist da Ihr Gefühl? Also ist das jemand, den man dann auch halten will, um junge Spieler, die man auch gerade einbaut, mitzuentwickeln an einer Seite eines Topspielers?
Das ist definitiv ein Spieler, der für uns sportlich sehr wichtig ist und eine tragende Rolle im Verein spielt, auch in der Mannschaft spielt. Ob wir den halten können, das ist genau die richtige Frage. Wir wollen, tun wir es, aber ob wir es können, das wird der Sommer zeigen.
Gibt es da eine finanzielle Schmerzgrenze, kann man das schon sagen?
Kann ich nicht beziffern, die gibt es bestimmt. Also ich meine, wir sind ja darauf angewiesen, auch Spieler zu verkaufen, wenn das Angebot passt. Ja. Aber das muss halt, wie gesagt, auch dann in dem Rahmen passieren, dass wir auch, es sind ja viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ist es das richtige Moment und will der Spieler überhaupt zu den Verein wechseln? Mhm. Bekommen wir die richtige Summe für den Verein? Haben wir Spieler, die den Spieler ersetzen können?
Ja,
spielt man international, genau. Das sind wichtige Themen, die da für diese Entscheidung eine Rolle spielen. Und da bin ich jetzt noch nicht bereit, darauf zu antworten. Aber ich kann sagen, Barry ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns.
Alles klar, dann probiere ich es mit Reinhold Ramftl, auch ein sehr wichtiger Spieler für die Austria, Leistungsträger, haben wir heute auch schon gehört von Peter Michaleiner, der auf seiner Position sicherlich auch zu den stärksten in der Liga zählt. Wie ist der Stand der Gespräche mit ihm?
Also da kann ich grundsätzlich, ich bin froh, dass die Frage kommt, weil ich muss sowohl Reini als auch Wiesi, das sind Spieler, auch Fischer, das sind Spieler, die unfassbar wichtig sind. Ja, und die im Zuge dessen, dass man immer wieder über junge Spieler, über Nachwuchsspieler spricht, über Akademiespieler, die nach vorne kommen, vergisst man ein Stück weit auch zu sagen, wie wichtig für das Mannschaftsgerüst die Spieler sind, die überhaupt das alles ermöglichen. Ja, die, sage ich mal, eine Plattform bieten dafür, dass junge Spieler überhaupt Einsatzzeiten bekommen, weil sie durch ihre Erfahrung für die Jungs die Rahmenbedingungen bilden, damit die überhaupt, ja, damit die aufgenommen werden in der Kabine, damit die auf dem Platz auch Fehler machen dürfen. Ja, das ist ja bei einem jungen Spieler selbstverständlich, dass Fehler kommen und aus Fehlern lernt der Spieler. Ja. Aber dafür brauchst du die Spieler, die diese sage ich, einerseits Mentalität, menschlichen Charakterzüge mitbringen, auch Spieler mitentwickeln zu wollen auf dem Platz, aber auch ja, ein Stück weit Fehler auch ausräumen können, die die Jungen machen. Das ist also so Reini, Wisi, das sind für uns sehr wichtige Spieler und ich habe mit denen auch jetzt in den letzten Tagen längerfristige Gespräche geführt und haben auch gesagt, dass wir uns zeitnah zusammensetzen und schauen, wie es dann weitergeht.
Also da stehen die Zeichen durchaus auf positive Signale, was die Zukunft
betrifft. Die sind sehr wichtige Spieler für uns, ja.
Ja, in der Innenverteidigung könnte es ja auch noch Problematik vielleicht geben. Kann man da zum Beispiel auch jeden verlängern? Wird dann der Konkurrenzkampf wahrscheinlich auch schon relativ groß?
Auf welche Position?
Innenverteidigung zum Beispiel.
Innenverteidigung. Ja, Innenverteidigung ist kein Geheimnis, wenn man unseren Kader anschaut. Wir haben keinen Linksfuß-Innenverteidiger, fehlt uns. Ja, den brauchen wir definitiv. Müssen gucken, ob wir einen finden zu unseren Rahmenbedingungen, wo es finanziell, aber auch leistungsmäßig passt. Das muss ja beides gedeckt sein. Mhm. Im Nachwuchs haben wir keinen. Im unmittelbaren Nachwuchs haben wir keinen, der wirklich jetzt im Sommer bereit wäre, in der Kampfmannschaft zu spielen, der ein Linksfuß-Innenverteidiger ist. Deswegen werden wir sehen.
Ja. Ja, man hat einen Alexander Dragovic, Dominik Thalhammer. War es bei dem so abzusehen, vor eineinhalb Jahren jetzt circa, als er zurückgekehrt ist in die Admiral-Bundesliga, was er für eine tragende, entscheidende Rolle spielen kann für die Austria?
Ich glaube schon. Also das war schon ein guter Zug.
Ja.
So einen routinierten und guten Spieler einfach zu holen für die österreichische Liga, der ja, nicht nur, dass seine Leistung vorangeht, sondern auch durch seine Persönlichkeit. Und ich glaube, er hält das Ganze da extrem zusammen bei der Austria. Man sieht es ja auch, wenn er mal fehlt, dass es dann nicht immer so reibungslos läuft, aber grundsätzlich ein sehr guter Spieler, ein Top-Spieler und sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wie Thomas gesagt hat, es gibt natürlich den Trend in Europa, jung, jünger, am jüngsten, den viele Vereine geht und wollen nur mehr mit Jungen spielen. Mhm. Und ich bin schon auch seiner Meinung, dass es, glaube ich, schon eine gute Struktur in einer Mannschaft braucht und auch wichtig ist für die jungen Spieler, dass sie sich irgendwo anhalten können.
Ja, definitiv. Sie haben ja auch heute schon ein paar Mal die Hierarchie bei der Austria angesprochen, die einfach gegeben ist, die Mischung, die Balance in der Mannschaft, die einfach optimal ist. Und deswegen spiegelt sich das auch auf dem Spielfeld in Sachen Erfolg. Wieder Alexander Dragovic hört man immer wieder, er will noch unbedingt Meister werden mit der Austria. Er ist zurückgekehrt, er hat gesagt, er spielt nicht um die goldene Ananas. Das hat er geschafft, nämlich die Austria mit seinen Leistungen auch nach oben geführt, schon in der letzten Saison und auch heuer. Spürt man das so richtig, dass der diesen Club mitreißt mit seiner Art?
Ja, Dragovic ist ein unfassbarer Mentalitätsspieler. Man merkt es in den Trainingseinheiten, man merkt es in den Spielen brutal. Man hat zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es kommuniziert wurde oder nicht, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber vor dem Rapid-Spiel, da war er ja die Woche vorher krank. Er hat de facto fast nicht mit der Mannschaft trainiert und hat dann gegen Rapid gespielt, weil er unbedingt spielen wollte und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und man merkt, dass der will unbedingt gewinnen. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass er natürlich Ambitionen hat, auch mit dem Verein was zu gewinnen.
Ja, und Sie haben vorhin gesagt vor der Sendung zu mir, er wollte gleich wissen heute nach dem Match, wie Rapid gespielt hat. Jetzt kann man natürlich fragen, will er und hofft, dass Rapid in der Quali-Gruppe landet oder will er vielleicht nochmal zwei Derbys spielen? Was ist Ihr Gefühl?
Ich schätze so ein, dass Drago auf jeden Fall gute Fußballspiele will und auch Konkurrenzkampf möchte, weil er einfach ein ambitionierter Mentalitätsspieler ist.
Misst sich immer auf höchstem
Level. Misst sich auf höchstem Level, deswegen denke ich schon, dass er ein paar Derbys noch möchte.
Ja, Stichwort Rapid, ganz interessant vielleicht noch. Da hat es ja die Thematik leider um das letzte Wiener Derby gegeben mit den Vorfällen. Jetzt hat Rapid zum einen schon eine Strafe ausgefasst, zum anderen aber auch für sich im Club beschlossen, dass es keine Auswärtsfans in den nächsten 3 Jahren beim Wiener Derby seitens von Rapid geben wird. Dann kam der Vorschlag von Rapid-Präsident Alexander Wrabetz, ob die Austria auch in dieser Hinsicht darüber nachdenkt, vorbeugend das ähnlich zu handhaben, dass man keine Auswärtsfans zu Rapid schickt. Wie ist diese Mitteilung im Verein angekommen generell und war das schon Thema? Wie steht man dazu seitens der Austria?
Es wurde intern, soweit ich weiß, auch mit Rapid dazu kommuniziert, warum diese Äußerung gefallen ist, weil ich fand, man muss herausheben, dass unsere Fans sich bei den Vorfällen bei unserem Derby sehr, sehr gut verhalten haben. Mhm. Also die haben sich nicht provozieren lassen, ja, nicht in dem Maßen, wie es hätte ausschreiten noch können. Also man will sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können. Hätte unsere Fans sich darauf eingelassen, ja, auf die Ausschreitungen. Deswegen sehe ich da absolut jetzt nicht uns im Lied auf was zu verzichten. Das ist meine Meinung dazu. Es gab eine Kommunikation, was dabei jetzt intern rausgekommen ist, ist mir jetzt noch nicht bekannt. Aber ich fand die Äußerung eigentlich nicht angemessen.
Dominik, wie sehen Sie es? Derby mit Auswärtsfans, möglich noch oder ist das nur eine Rapid-Baustelle aktuell?
Ich glaube, dass es eine Rapid-Baustelle ist und ja. Ich sehe es genauso wie Thomas.
Okay. Das heißt, in Zukunft zumindest die Wiener Derbys bei Rapid mit Auswärtsfans. Mal schauen, ob es dann noch welche gibt in dieser Saison. Zwei könnten es theoretisch noch sein, steht ja noch nicht ganz fest. Was ist Ihr Gefühl? Schafft es Rapid noch in die Meistergruppe?
Ja, schwer, schwer. Kann ich,
mit Salzburg jetzt vor der Brust?
Ich weiß, kann ich schwer abschätzen. Also ich denke, es wird nicht leicht für die. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ähnlich wie Drago, ja, für höchsten Wettbewerb. Und wenn die es schaffen, ist es gut für uns, weil wir zwei Derbys haben. Und das sind immer besondere Spiele, wo alles gehen kann, ja, wo auch die Spieler, die musst du nicht motivieren, die brennen auf diese Spiele. Und ja, aber es wird schwer, glaube ich.
Ja, dann möchte ich abschließend noch ganz geschwind zu einem Thema kommen, das in dieser Woche aufgeploppt ist, nämlich die Änderungen am Regelwerk, die entscheidend sein könnten ab 1. Juni, also schon für die Weltmeisterschaft, vermutlich greifen werden. Ob es in der österreichischen Liga auch dazu kommt, war noch nicht ganz klar, soll jetzt aber gut ausschauen in dieser Richtung, dass es diese Änderungen geben wird. Dominik, wir haben heute auch schon ein bisschen darüber gesprochen, da geht es sehr viel auch um das Thema Zeitdynamik im Spiel. Bei Abstößen gibt es ja schon die Regel, die 10-Sekunden-Regel, 8-Sekunden-Regel, jetzt soll es ja auch beim Einwurf dann solche Veränderungen geben in dieser Hinsicht. Unter anderem geht aber auch um viele andere Dinge, gelbe Karte, gelb-rote Karte, Stichwort war, Sie haben es vermutlich mitbekommen. Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen, zu diesen Entwicklungen?
Grundsätzlich kann ich die Intention verstehen, dass man gegen Zeitspiel und Verzögerungen versucht, irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Also es gibt sicher einige Maßnahmen, die für mich Sinn machen. Wo ich mir darüber nachdenke, ob es bei Abstößen und bei Einwürfen einfach so sinnvoll ist. Weil ich denke, ich habe mir das Derby nochmal angeschaut und habe mir dann bei den Abstößen angeschaut, wie lang zum Beispiel Austrian Rapid für einen Abstoß brauchte. Mhm. Und es waren teilweise bei 25, 30 Sekunden. Also ich kann mich noch an das erste Tor erinnern, welches die Austria geschossen hat gegen Rapid. Rapid Abstoß und hat dann circa 25 Sekunden gebraucht, um sich für ihre Abstoßsituation, weil Abstoß ist ja auch eine Standardsituation, sich zu positionieren. Und wie das in 8 Sekunden möglich sein soll, weiß ich nicht. Und ob dann die Konsequenz vielleicht ist, dass die Mannschaften sagen, jetzt schieße ich nur den Ball vom Abstoß weg, weil ich die Zeit nicht dafür habe, mich zu positionieren oder zu organisieren. Und das Gleiche ist auch bei den Einwürfen. Ich verstehe es, wenn ja, viele vielleicht erregt sind und sagen, ja, die Mannschaften, die Teams brauchen so lange, bis sie den Ball nehmen und einwerfen. Aber innerhalb von 8 Sekunden ist es, glaube ich, auch relativ schwierig, weil es gibt ja im Fußball einen schnellen Einwurf. Wenn ich das Spiel schnell machen will, dann schaffe ich es, glaube ich, in der Zeit relativ einfach. Ja. Aber dann gibt es diese organisierten Situationen bei den Einwürfen, wo Spieler sich bewegen, versuchen freizulaufen. Das braucht eine gewisse Zeit. Und ja. Dann nimmt man vielleicht auch dem Trainer oder dem Trainerteam einfach die Möglichkeit, taktisch noch mehr auf das Spiel einzuwirken. Und wenn einfach so taktische Möglichkeiten beschränkt werden durch Regelwerk, finde ich das nicht gut.
Thomas, wie sehen Sie es?
Ich sehe es eigentlich genauso wie Dominik. Ich finde auch, dass es taktisch eine Mannschaft auf jeden Fall einschränken könnte. Wie es am Ende des Tages sein wird, muss man sehen, muss man in der Praxis erleben. Auf jeden Fall verändert es den Spielrhythmus, ja, und ein bisschen auch den Spielverlauf. Natürlich, wenn man es noch schneller macht, wenn man es immer unbedingt auch einhalten muss, sonst natürlich ein Eingriff in den Spielverlauf ja stattfindet mit einem Eckball zum Beispiel.
Ja. Ja.
Es bleibt spannend.
Ja, also die Nettozeit im Spiel könnte sich wieder ein bisschen erhöhen, aber muss nicht zwingend für einen attraktiveren Fußball sorgen. Also so lasse ich das mal stehen in dieser Hinsicht. Thema VR vielleicht noch, wurde jetzt verlängert um 8 Jahre in der österreichischen Bundesliga. Nach 4 Jahren gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, einmalig zu sagen, wollen wir nicht mehr. Wird vermutlich nicht passieren. Dominik, sind Sie ein Verfechter des VR oder sagen Sie, bei den Entwicklungen, die es momentan gibt und Woche für Woche auch, was wir so sehen, vielleicht dann doch wieder den Schritt zurückgehen?
Den Schritt zurück würde ich nicht gehen, weil ich glaube schon, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war. Aber es ist natürlich bei all den Entscheidungen, wo es viel Interpretationsspielraum gibt, ist es auch nicht immer so, dass dann die Wahlentscheidungen viel helfen oder grundsätzlich Verbesserungen herbeiführen. Aber insgesamt gesehen glaube ich schon, dass der VAR es geschafft hat, den Fußball ein wenig gerechter zu machen. Und von daher gibt es vielleicht Dinge, die noch mehr Klarheit bedürfen oder optimierbar sind. Aber grundsätzlich würde ich nicht den Schritt zurückgehen und die Situation so beibehalten und zu entwickeln versuchen.
Kann man es vielleicht daraufhin unterbrechen? Abseitstechnologie halbautomatisch ja, Torlinientechnologie ja, faktische Entscheidungen aufgrund der Technologie eben ja, menschliche Entscheidungen, 50-50, Graubereiche, vielleicht da wieder zurückzugehen?
Möglicherweise, also alles das, was wirklich objektiv belegbar ist, hilft dem Spiel natürlich schon.
Genau.
Dort, wo dann wieder Grauzonen gegeben sind, dann hilft es dem Spiel aus meiner Sicht nicht.
Ja, dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall gibt es immer wieder sehr viele Diskussionen aufgrund des VAR. Die werden wir vermutlich auch nicht so schnell abweichen in der österreichischen Bundesliga oder generell im Fußball. Für heute sage ich langsam danke für die angeregte Diskussion, für die Gespräche an die beiden Herren. Thomas Zorn, danke auch, dass Sie noch vorbeigekommen sind. Beim nächsten Mal dürfen Sie wieder feiern mit der Mannschaft.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Da wird es sicher auch noch genug zum Feiern geben in dieser Saison. Dominik? Auch vielen Dank fürs Vorbeikommen heute. Was steht kommende Woche an?
Danke für die Einladung.
Wieder mal eine Reise vielleicht beruflich?
Ja, nächste Woche nicht. Letzten Monaten war ich sehr, sehr oft im skandinavischen Bereich oder Raum zum Beispiel. Aber nächste Woche bin ich einmal wieder hier bei der Familie mehr. Habe sonst genug Arbeit zu tun.
Ja, top vorbereitet heute gewesen. Da haben wir uns auch natürlich keine Sorgen gemacht. Danke fürs Vorbeikommen nochmal. Und jetzt noch an Sie der Hinweis, wie es bei uns weitergeht im Programm. Denn in Kürze gibt es eine weitere Folge vom Riesenrad. Sportgrößen aus dem Waggon 28. Wir haben diesmal einen Olympiasieger zu Gast, nämlich Benjamin Kadel hat sich's bequem gemacht im Waggon 28 an der Seite von Kimberly Budinski. Wenn Sie noch Zeit und Lust haben, bleiben Sie doch gerne noch ein wenig bei uns. Verlängern Ihren Abend hier bei uns auf Sky. Das soll es von Talk und Tore gewesen sein. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal hier auf Sky.